SRF 2 Kultur.
Frankenstein, das ist eine der populärsten Schauergeschichten und gleichzeitig der Topos des Wissenschaftlers, der in die Schöpfung eingreift, einen künstlichen Menschen schafft und dabei ein Monster kreiert. Frankenstein, ein Stoff, der zurzeit gleich auf zwei Schweizer Theaterbühnen zu sehen ist. Darum sprechen wir über Frankenstein, beziehungsweise wie diese Geschichte auf die Bühne kommt in der heutigen Theaterkritikerrunde in Reflexe. Mein Name ist Dagmar Walser. Und bei mir im Studio sind Geneva Moser und Andreas Tobler. Geneva Moser, woran denken Sie, wenn Sie Frankenstein hören?
Ja, zunächst habe ich mal dieses Bild vor Augen aus der Verfilmung von 1931, dieser viereckige Kopf mit Nägeln im Hals und der Narbe auf dem Kopf. Ja, dieser Schädel aus dieser Schwarz-Weiß-Verfilmung, das ist, glaube ich, das Erste, was mir einfällt. Und dann auch noch eine Verwechslung, die ich auch selber in der Vorbereitung dieser Sendung so gemacht habe, nämlich, dass der Name Frankenstein primär mit dem Monster assoziiert wird und nicht mit dem verrückten Wissenschaftler Viktor Frankenstein, der dieses Monster schafft.
Also auch in diesem Film eigentlich, wenn Sie das Bild von dem Monster vor Augen haben, von 1931, von Boris Karloff, das ist das Monster und nicht Frankenstein.
Genau, genau.
Was weckt dieser Frankenstein-Stoff in Ihnen, Andreas Tobler?
Eine Erinnerung an eine ganz große Menschenfantasie, die bis in die Gegenwart reicht, nämlich dass wir in der Lage sind, oder besser gesagt die Wissenschaftler, Menschen nach unserem Vorbild zu machen und dass uns diese gemachten Menschen oder Wesen dann überfordern, übersteigen in dem, was wir selber sind. Und ich glaube, in Zwischenzeit so vielfältige Ausprägungen dessen, worin wir diese Angst in unserer Gegenwart wiedererkennen können. Seien es die Algorithmen oder die Computer, die intelligenter und smarter sind als wir, oder ob es die Möglichkeiten der Gentechnik sind, dass wir Superenkel heranziehen können. Das sind so sicher so die zwei wichtigsten Ausprägungen in unserer Gegenwart, in denen uns diese Fantasie immer wieder einholt.
Ein aktueller wie ein zeitloser Stoff, also gleichzeitig harte Bilder, starke Konkurrenz aus der Filmgeschichte, die wir mitnehmen ins Theater. Lassen Sie uns kurz klären, worum es geht. Frankenstein, diese Geschichte geht ja zurück ins frühe 19. Jahrhundert. Und zwar wurde sie am Genfersee erfunden, geschrieben von der jungen Mary Shelley, die dort einen Sommer lang verbrachte. Das ist eine erstaunliche Geschichte.
Ja, ich habe mich sehr dafür begeistern können. Ich finde das unglaublich spannend. Mary Shelley war zur Zeit, dass sie das geschrieben hat, 19 Jahre alt. Sie hat bereits ein uneheliches Kind zur Welt gebracht, war mit ihrem Partner dann in dieser Villa am Genfersee bei Lord Byron. Und die haben sich, also sie schreibt das auch im Vorwort zum Buch, die haben sich in einem regnerischen Sommer dann Schauergeschichten erzählt. Und das war ihre Geschichte dann, die dann ziemlich schnell ziemlich große Berühmtheit erlangt hat. Und ja, ich fand das sehr, sehr spannend zu hören.
Dass so eine junge Frau die Art von Fantasie entwickelt.
Genau, und eigentlich hat sie damit meines Erachtens auch das ganze Science-Fiction-Genre fast schon gegründet, weil irgendwie das erste Mal nicht diese Idee von einem übernatürlichen Geist Ursprung für die Angst war, sondern eigentlich diese Idee von der Mensch schafft mit Wissenschaft etwas, was sich dann gegen ihn wendet. Und daraus kommt dann die große Angst. Und das fand ich spannend.
Es geht ja um diesen Wissenschaftler, Schweizer Wissenschaftler, Viktor Frankenstein, der eben einen künstlichen Menschen, eine Kreatur erfindet, die dann zum Monster wird, weil sie nicht geliebt wird, weil sie ausgeschlossen wird, weil der Wissenschaftler nicht mit ihr umgehen kann. Es kommt zum großen Morden, wo am Schluss die beiden Tode von Frankenstein und seinem Monster am Ende der Geschichte sind. Worauf bezieht sich denn Mary Shelley in ihrer Fantasie?
Also der Roman entsteht 1818 und Mary Shelley bezieht sich auf ein wirklich zu dieser Zeit neueres wissenschaftliches Phänomen von 1780. Damals hat Luigi Galvani entdeckt, dass man mit Elektrizität die Froschschenkel manipulieren und zum Leben erwecken konnte. Und das war so ein bisschen das, was dann Funken schlug und ihr die Idee gab, es könnte jetzt durchaus in nächster Zeit möglich werden, dass man auch Menschen schafft, animiert, wie auch immer, oder Monster oder wie auch immer, Kreaturen erschafft durch diese Forschungen von Luigi Galvani.
Nun war sie selbst keine Wissenschaftlerin. Wie schreibt sie denn? Wie Wie kommt dieser Roman daher von der Mary Shelley?
Sie legt das Ganze eigentlich als Briefroman an, rund um den Wissenschaftler Viktor Frankenstein, seine Verlobte Elisabeth. Da gibt es auch noch den Vater und die Brüder von Viktor und ein Kindermädchen und eben dieses Monster. Dieses Monster steht im Zentrum. Das Monster spricht auch und erzählt auch viel. Interessant dabei scheint mir, dass im Roman selber schon ganz viele Deutungsmöglichkeiten angelegt sind einerseits und trotzdem auch ganz viel von einer ziemlich naiven Mädchenfantasie darin auch vorkommt. Also der Roman kann einerseits als Gesellschaftskritik gelesen werden, in dieser Zeit angelegt, ein Monster, eine geschaffene Kreatur von einer aus der Oberschicht geschaffen, die sich gegen diese Oberschicht dann auch auflehnt. Es kann irgendwie feministisch gelesen werden. Mary Shelley ist ja die Tochter gewesen von Mary Wollstonecraft. Es kann psychologisch gelesen werden. Dieses Monster könnte ganz gut auch eine Abspaltung von Monstrositäten im Wissenschaftler selber sein. Also da liegt ganz, ganz viel in dieser Geschichte.
Ein Roman, der auch eine Geschichte hatte. Es gab viele Verfilmungen, es gibt sogar einen Comic davon, es gibt Theater. Jetzt auch in Basel. Dort hatte Frankenstein am Wochenende Premiere in der Regie von Philipp Stölzl. Hält er sich denn an die Vorlage von Mary Shelley?
Oh ja, ich finde, er hält sich sehr genau an diese Vorlage. Zwar wird die Reihenfolge der Kapitel geändert, aber es ist durchaus so, dass man eigentlich sagen kann, dass Philipp Stölzl diesen Roman in fast allen Episoden auf die Bühne bringt. Was man auch ein bisschen gegen ihn sagen kann, dass er wirklich darauf besteht, dass all diese ganzen Episoden aus diesem Frankenstein-Stoff auf die Bühne kommen müssen.
Und wenn wir darüber geredet haben, dass man eben schnell Frankenstein und das Monster verwechselt, wenn man über Frankenstein spricht, wie kommt das Monster auf die Bühne?
Das Monster ist als Puppe gestaltet, als Puppe, die von jeweils drei Personen bewegt wird und von Katrin Störmer gesprochen wird. Mehr als gesprochen, sie haucht diesem Monster Leben ein, kann man so sagen. Diese Monsterpuppe ist eine eigentlich fast schon zerbrechlich gestaltete Puppe mit Kulleraugen, durchsichtiger, filigraner Haut, die sich immer mal wieder sehr, sehr vorsichtig und fast schon schüchtern bewegt. Man hat ganz viel Empathie mit dieser Monsterfigur. Die steht im Zentrum der Aufführung und ich glaube, das Ganze ist auch darauf angelegt, dass die Emotionen sich auf dieses Monster konzentrieren.
Obwohl eigentlich das Monster in einem Zwinger uns erscheint, denn im Schauspielhaus Basel sitzen wir Zuschauer um einen Zwinger herum. Darin ist diese braune Bühne, auf der alles gespielt wird. Und da drin ist das, so dieses Monster sozusagen eingesperrt vor unseren Augen, können wir es aus geschützter Distanz betrachten.
Und was bringt dieses Gitter, was Sie jetzt sagen? Wenn Sie es erzählen, denke ich an Zoo, also dass man wie vor einem Gehege sitzt, vor einem wilden Tier. Was hat das mit dieser Frankenstein-Geschichte zu tun?
So ganz schlüssig war mir das auch nicht ersichtlich, was damit mir gesagt werden soll. Ich habe es vom Balkon aus gesehen, also von oben herab. Da hat man freie Sicht auf das Monster, aber man sieht, dass es eingehegt ist. Vielleicht ist es so ein bisschen der Versuch, uns dieses Monster aus einer gewissen Distanz zu zeigen, denn auch der Stoff wird ganz im Historischen belassen. Man sieht es, die Schauspieler, wie der Darsteller des Viktor Frankensteins, die haben alle historische Kostüme, die Damen tragen auch Röcke und so weiter. Also es ist wirklich ganz klar in diesem 19. Jahrhundert drin belassen. Daraus entsteht schon eine gewisse Distanz. Durch diesen Zwinger entsteht nochmal eine Distanz. Eine dritte Distanz entsteht dann noch, dass, also im Katrin Störmer, wie erwähnt, die Stimme des Monsters gibt und man sieht eigentlich Katrin Störmer die ganze Zeit, wie sie auf einer kleinen Empore steht. Später geht sie auch noch in diesen Zwinger hinein. Aber es ist ganz klar, es ist eine Sprecherin, die ohne historisches Kostüm uns erscheint. Also es ist, dort wird das Monster eigentlich als eine Hörspielanimation gezeigt, in der das die Stimme von dieser Puppe abgetrennt wird. Dadurch entsteht eine dritte Distanz. Also wir haben drei Distanzen historisch, durch das Bühnenbild und durch die Abkopplung der Stimme.
Nun haben Sie aber, Jennifer Musso, gesagt, dass es die Inszenierung sehr auf eine Emotionalisierung anlegt, auf eine Empathie, die man eben dieser Monsterpuppe, diesem leblosen Gestalt, die eben von drei Puppenspielern geführt wird, die eine Schauspielerin hat, die ihr die Stimme gibt. Wie funktioniert das? Wie geht das zusammen, diese Emotionalisierung und gleichzeitig diese ästhetischen oder technischen Distanzierungen?
Habe ich mir jetzt auch gerade überlegt, weil ich würde dem sehr zustimmen. Ich würde sogar noch sagen, es gibt noch eine vierte Art der Distanzierung. Das Ganze ist für mich sehr filmisch gestaltet. Es gibt jede Menge Sachen, die ich als Filmtricks auch ein bisschen empfinde. Ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, ich bin in einem Historien-Kostümfilm so. Und das ist ja eigentlich dann auch nochmal eine Distanzierung. Ich hatte eigentlich immer eine Leinwand vor Augen, so ein großes Heldenepos, historisches Heldenepos, was ich mir da angucke, was natürlich dann ja auch im Kino darauf angelegt ist, Emotionen zu schüren, mich aber auch an meinen Platz im Kinosaal verweist. Also es ist eigentlich Distanz und Emotionen. Ich weiß auch nicht, wie das zusammengeht, aber so habe ich es empfunden.
Also große Bebilderung, große Einsatz auch von Theatermitteln irgendwie. Ja. Dann haben wir am Anfang gesagt, dass bei Frankenstein ja eben auch diese aktuelle Debatte anklingt, von wegen, wie schafft man optimierten Menschen? Was kann sich der Mensch überhaupt alles herausnehmen in dieser Welt? Interessiert das Philipp Stölzl auch?
Gemäß Programmheft ja. Also darin wird eben gerade die Aktualität dieses Stoffs sehr stark behauptet. Aber wenn man eigentlich jetzt durch diese vierfache Distanzierung, die wir ausgemacht haben, auf diese Inszenierung blickt, könnte man ja eigentlich auch sagen, ja naja nun, also 1816, 1818, wenn dieser Frankenstein entsteht und gedruckt wird, hat man schon diese Fantasie gehabt, jetzt kommt der Supermensch, der uns alle übertrifft, und er kam nicht. Und jetzt haben wir wieder dieses Gefühl, dass uns die Maschinen überholen kommen, und wir haben wieder so eine dumpfe Angst, die man vielleicht einfach bannen könnte und sagen kann, naja, Moment mal, in der historischen Distanz sieht das ein wenig anders aus. Vielleicht dauert das noch ewig und vielleicht sind diese Ängste ja unbegründet.
Aber das ist eigentlich ja ein interessantes Scharnier, wenn man einerseits stark mit Emotionen schafft und gleichzeitig auch vorführt, wie diese geschürt werden. Hier halt im ästhetischen Bereich, aber die lassen sich ja übertragen eigentlich auf die Debatte.
Das stimmt, das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Für mich hat es sich im Theater tatsächlich vielmehr so angefühlt, als würden mir die Trickkiste des Theaters vorgeführt, die ganz viel ästhetische Momente auch schafft und wirklich aus dem Vollen schöpft. Also da haben wir beispielsweise dieser Nebel über der weißen Bühne, was wirklich ausschaut, als wäre ich dann am Nordpol. Das sind wunderschöne Momente, auch die Musik, die live gespielt wird auf der Bühne. Aber dass das ja auch vorgeführt wird als Emotionsschürerei eigentlich praktisch, das habe ich mir so noch gar nie überlegt, aber lässt sich absolut übertragen auf die Debatte, die auch mit Emotionen spielt und diese auch ausnutzt.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Einsatz von empathischen Gefühlen oder empathieabrufenden Gefühlen ja ein relativ simpler Trick ist in dieser Inszenierung. Letztlich sollen wir ja Mitleid mit dieser geschaffenen Kreatur haben. Das Monster ist nicht das Monster, sondern die Wissenschaftler sind die Monster, die diese Kreatur erschafft, die ja eigentlich die ganze Zeit nur um Liebe und Verständnis wirbt und ja von sich selber sagt, ich werde erst jetzt zum Monster, da ihr mich angreift. Also da wird sie wirklich fast schon klassisch tragisch zu einer tragischen Figur gemacht. Also so eine hyperbolische Selbstüberbietung, in der sie sich konstituiert.
Da ist die Inszenierung dann auch wirklich ganz nah an Mary Shelley dran, die eben genau diese einfache Psychologie von wegen das Monster wird zum Monster gemacht, indem es nicht geliebt wird, nicht akzeptiert wird, ausgegrenzt wird, ja auch in ihrem Text schon drin hat. Frankenstein am Theater Basel ist wieder an diesem Mittwoch zu sehen und wir gehen nach Luzern. Dort wird nämlich auch Frankenstein gespielt. Das Stück dort heißt Schmutzige Schöpfung, Making of Frankenstein. Es ist vom Theaterautor Thomas Melle, ein aktuelles Theaterstück. Wo setzt er an bei diesem Stoff?
Wir haben da, glaube ich, eine ganz andere Ausgangslage als in Basel nun. Also in Basel hatten wir die klare Entscheidung für das Historische. Hier ist die Absicht meines Erachtens eine Zeitadaption. Also der Text versucht, diese Idee von der Mensch schafft ein Wesen, kann selber Leben generieren durch Wissenschaft, wird auf die heutige Zeit übertragen und das ganz philosophisch und modernisiert auch.
Aber nicht nur philosophisch, also es sind wirklich mehrere Momente, in denen Thomas Melle ganz explizit versucht, einen Aktualitätsbezug herzustellen. Also die plastische Chirurgie wird erwähnt, wir können uns gestalten, es werden sogenannte Mindfiles erwähnt, also wir können uns technisch so erweitern, dass wir so einen Chip implantieren, der uns mit dem Internet verbindet, aber auch die Gentechnologie wird da auch drin erwähnt. Also es sind wirklich mehrere Momente, in denen er ganz klar behauptet, das hat extrem mit uns zu tun, was wir hier mit Frankenstein verhandeln.
Also gesellschaftlicher Text, sozialkritischer vielleicht auch. Wie kommt er denn auf die Bühne? Der muss ja, wenn er ein Theaterstück schreibt, irgendwie Figuren entwickeln. Gibt es da auch ein Monster, Frankenstein? Wer tritt da auf und wie?
Das wird auch, also das sind die Figuren, die wir eigentlich kennen aus dem Frankenstein-Roman, sind hier auch wieder präsent. Also Victor ist ein verbummelter Student, der aber dann trotzdem irgendwie diese Fantasie hat, ich will jetzt einen Menschen schaffen. Das wird da sehr psychologisch gedeutet. Das ist ein vaterloser Junge, der auch für die vaterlose Gesellschaft steht. Also da wird auch noch ein ganz anderer Diskurs aufgerissen, dass heute die jungen Männer keine Vorbilder mehr haben, weil sie völlig in einer feminisierten Gesellschaft aufwachsen und so weiter. Also da werden sehr viele Fenster aufgerissen und dann aber nicht unbedingt dann entsprechend bespielt. Also die Figuren finden wir und so wird dann auch ein Monster geschaffen, das da eintritt in die Geschichte.
Und wie sieht dieses Monster aus in Luzern?
Das Monster ist ganz anders als in Basel, gar nicht so wirklich ein Monster für meine Augen. Vielmehr ist es zuerst so gekleidet wie der Wissenschaftler Victor Frankenstein, der es geschaffen hat, trägt praktisch die gleiche Kleidung und entfernt sich dann im Verlauf der Geschichte mehr von seinem Schöpfer, wird dann aber ziemlich unauffällig ein Mann in Anzug, ein unauffälliger Mann in Anzug.
Also es entwickelt sich zu einer Normalität hin.
Genau, würde ich so sagen.
Ja, weil auch wahrscheinlich hier, also da darf man, glaube ich, vorgreifen, Johanna Wehner, die dieses Stück in Luzern inszeniert hat, eigentlich die gleiche These wie in Basel in Anschlag bringt, das Monster ist nicht das Monster, sondern es ist wiederum die Menschen, die es umgeben, das sind die Monster. Mhm. Und in Luzern wird das wirklich sehr deutlich gemacht, indem dass die Kostüme von den Menschen, die ums Monster herum sind, das sind grotesk kostümierte und goldbehangene Menschen, insbesondere die Mutter, die goldene Fingernägel trägt, eine sehr groteske Frisur und Kostüme auch, sehr bunt und so weiter. Also es wird einem wirklich augenfällig und sehr deutlich gemacht.
Die Mutter, das ist die, Sie haben das Stichwort Schönheitsoperation am Anfang erwähnt, das ist sie.
Die eigentlich in dieser Hinsicht die größte Lust an der Optimierung hat mit der plastischen Chirurgie. Ja, aber das ist auch irgendwie so, also eben die Linien sind da sehr verschwommen, weil Herr Melle in ganz vieler Hinsicht immer wieder aufs große Ganze drängt. Also wir wirklich diesen Frankenstein möglichst aktuell machen und versucht all das hinein zu wirbeln, was gerade im Tagesdiskussion zurzeit an dunklen Zukunftsfantasien herumgeistern, und die bringt er eigentlich in seinem Stück unter.
Wenn Sie sagen, er versucht das, klingt das so, als ob es ihm nicht durchgehend gelingt?
Ja, mir scheint gerade die Mutter eigentlich ein gutes Beispiel zu sein. Die ist mir aus dem Stück sehr, sehr präsent geblieben. Sie nimmt sehr viel Raum ein mit ihrem Schönheitswahn, wird immer grotesker in ihrer Kostümierung, immer mehr überschminkt, schmiert sich irgendwann den Lippenstift bis hinter die Ohren praktisch. Und da fand ich schon auch, ich habe den Versuch gesehen, dieses Stück zu aktualisieren, das auf zeitgenössische Themen irgendwie zu beziehen. Aber da habe ich mich schon auch gefragt, wie das es kommen kann, dass beispielsweise ein zeitgenössischer Autor ein Stück mit solchen Frauenfiguren so schreibt. Die Frauen in diesem Stück, so hat das Mary Shelley auch geschrieben, wobei ich ihr da irgendwie eine gewisse Ironie hineinlesen kann. Die Frauenfiguren sind irgendwie, bleiben in ihrem Opferstatus. Die sind unterdrückte, stille, sehnsüchtige, wartende Frauen. Und ich frage mich dann schon, was eine Zeitadaption da hätte man doch zum Beispiel eine ganz kleine Verschiebung machen können und diese Mutter hätte doch auch eine männliche Figur sein können, die sich mit dem Schönheitswahn auseinandersetzt und damit zum Thema macht, wie so Körpernormierungen Männer heutzutage betreffen. Das wäre nur eine kleine Verschiebung, die ist jetzt auch nicht hyperkomplex, aber es hätte doch eine gewisse Veränderung gegeben und für mich wäre da eine Zeitadaption schon ja, spannender gewesen.
Ja, aber Herr Melle hängt ja durchaus auch bei den Männerfiguren ein ziemlich stereotypen Rollenbild an. Also auch der Mann wird ja als der erwähnt, der die Welt erobern und erschaffen will. Also das sind ja auch Klischees und auch, dass dass es ein männlich verbummelter Student ist und so weiter. Also da wird schon sehr stark mit Klischees gearbeitet, um vermeintlich möglichst viel Gegenwart mit diesem Stoff auf die Bühne bringen zu können. Wobei man fairerweise sagen muss, Thomas Melle ist wirklich ein durchaus respektabler Romanautor, der zurzeit auf der Longlist, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Also es ist nicht jetzt irgendwie ein Nachwuchsautor, der gerade sein erstes Stück geschrieben hat, sondern das ist ein Autor, den man ernst nehmen darf und sogar ernst nehmen muss und auch vor allem auch an anderen Adaptionen bemessen muss. Also
daran besteht kein Zweifel. Ich fand das auch sprachlich, also inhaltlich habe ich mir einige Fragen gestellt während des Abends, aber sprachlich gab es doch einige schöne poetische Momente auch.
Heißt das denn, dass es, wir haben am Anfang darüber geredet, dass das ja eigentlich ein zeitloser Stoff ist und eben gerade auch sehr viele aktuelle Debatten irgendwie berührt, dass es vielleicht gar nicht so einfach oder so schlüssig ist, den dann in die heutige Zeit zu bringen oder als gegenwärtiges Theater aufzuführen. Wir haben Basel, den Gang in die großen Bilder, in die Bebilderung, in die Theatermaschinerie und hier beschreiben Sie ein Stück, was dann ja doch in engen Strukturen wieder sich zurückfindet.
Wo ich es in Luzern wirklich spannend fand, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, ist vielleicht eher ein philosophisches Thema dann, diese ganze Debatte um Natur und Kultur und dieses wird ja immer auf dieses Posthumanistische verwiesen und diese posthumanistischen Regeln, heutzutage hat man keine Eltern mehr, Punkt, solche Regeln werden in den Raum gestellt und das fand ich schon eigentlich spannend und das ist im Text so lesbar und angelegt und da finde ich eine Übertragung irgendwie gelungen. Ich glaube, es war auf der Inszenierungsebene für mich manchmal schwierig, es war zu wenig greifbar für mich. Es wurde viel, viel geredet, viel monologisiert und ich habe dann irgendwann echt abgehängt. Aber ich glaube, diese Schiene hätte für mich, die hat Potenzial gehabt.
Also ich glaube, dass dieser Frankenstein als Stoff sowohl Fluch als auch Segen ist. Einerseits als segenvoll könnte man sagen, dass ja mit dieser Erschaffung dieses Monsters diese Problematik der Optimierung greifbar wird in einer Figur. Also die Erschaffung dieses Monsters ist sehr konkret. Zugleich ist es natürlich auch so, dass ganz vieles vereinfacht wird und dass man letztlich nicht vergessen darf, wenn immer wieder gezeigt wird, die Monster sind die umgebenden Menschen, nicht das Monster selbst, also eigentlich auch wir Zuschauer, dann ist es ja einfach so, dass wir, die meisten von uns, keinen unmittelbaren Kontakt mit diesen Technologien haben. Wir sind nicht unmittelbar an der Entwicklung dieser Technologien beteiligt. Und ich glaube, da ist der Fluch bei dieser ganzen, bei diesen Frankenstein-Adaptionen, dass man auf uns zeigt, aber wir das sofort abbiegen können, sagen, nein, wir sind das nicht, die eigentlich gemeint sind. Ihr müsst auf die Forscher zeigen, die das wirklich konkret wollen. Das moralische Dilemma da aufzureißen mit diesen Optimierungsfantasien, das genügt, glaube ich, nicht, weil man sich da zu schnell ausnehmen kann und sagen kann, ich bin davon nicht betroffen, ich arbeite da ja nicht mit.
Also ist die Frage nach der Sozialkritik, die sich neben diese Fantasie, die Mary Shelley eben Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen hat, wie man die im Theater formuliert?
Ich glaube, man kommt da einfach nicht dran. Also ich glaube, man bleibt so auf dieser halben Länge. Also man streckt den Arm aus und zeigt, da wäre das Problem. Und wir können sagen, ja klar, da wäre das Problem, aber wir sind nicht unmittelbar involviert. Weil ich optimiere mich nicht mit der Schönheitschirurgie, ich implantiere mir keinen Mindchip und ich bin auch nicht eben an der Schaffung irgendwelcher Algorithmen oder wie auch immer beteiligt. Also das betrifft mich vielleicht bei den Algorithmen eher, aber das ist etwas, was man nicht konkret machen kann durch so ein einfaches Monster. Volker Lösch hat das vor 2 Jahren in Basel eigentlich versucht mit einer Adaption von Angst, einem Thriller, der eigentlich genau das zeigt. Ein Algorithmus, ein Finanzalgorithmus, der außer Kontrolle gerät. So könnte man das machen, dass wir diese Algorithmenkritik auf die Bühne bringen und sagen, davon sind wir eher betroffen als von dieser Erschaffung von wirklich identischen Menschen oder Menschen, die uns überlegen sind, die uns dann wieder in dem angreifen können, was wir selber sind. Das ist wie jetzt immer noch zu weit weg. Also ich glaube auch nach fast 200 Jahren nach Mary Shelley ist das immer noch zu weit weg, dass man das als reale Bedrohung ansieht. Zumindest für mich.
In Luzern, Schmutzige Schöpfung, Making of Frankenstein, steht diesen Freitag wieder auf dem Programm. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Geneva Moser, Andreas Tobler. Und wie immer in unserer Kritikerrunde kommen am Schluss noch Ihre Theatertipps, der Blick in die Agenda. Geneva Moser, was sehen Sie als nächstes?
Ich bleibe in Basel und ich bleibe auch bei Science Fiction. Und zwar werde ich die Arbeit von Faraday Cage, die Adaption Jules Verne, die Propellerinsel am Donnerstag schauen gehen.
Andreas Tobler, Ihr Theatertipp.
Mein Theatertipp hat ebenfalls am Donnerstag Premiere, aber nicht in Basel, sondern in Zürich. Das ist Der schwarze Hecht, den Herbert Fritsch auf die Bühne bringt. Das ist Herbert Fritschs zweite Arbeit in Zürich. Er hat im letzten Jahr die Physiker auf die Bühne gebracht und das ist so ein sehr groteskes, spaßvolles, boulevardeskes Theater, das man eigentlich bei Herbert Fritsch erleben kann. Und jetzt diesmal mit einer Operette.
Einer Schweizer Operette.
Genau.
Besten Dank und auf Wiederhören. Das war Reflexe und Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.